ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat. Außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute mixen wir einen schnell gemachten Kombucha-Smoothie.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Wenn man morgens aufsteht und guckt in den Spiegel, dann ist da ein Pickelchen oder eine Entzündung. Das ist sehr groß, rot und man sieht es. Und das ist halt nervig.
Das ist Dennis Dick. Er leidet schon seit seiner Pubertät an Akne und Leiden ist hier wirklich das richtige Wort. Ich spreche da aus Erfahrung. Aber aus der Pubertät ist er lange raus. Er war nämlich 38 Jahre alt, als er in der Sendung war und wollte die Akne endlich in den Griff bekommen. Ja, deshalb hat er Hilfe bei den NDR-Ernährungsdocs gesucht. Und bei mir ist heute Dr. Viola Andresen, Fachärztin für Innere Medizin und Magen-Darm-Expertin. Hallo Viola.
Hallo Julia.
Bei Akne spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle. Veranlagung, Hormone, Stress, Schlafmangel, Sonnenstrahlen, also UV-Strahlung, Luftverschmutzung, Rauchen und aber eben auch die Ernährung. Und bei Hautkrankheiten denkt man jetzt ja aber nicht gleich an Ernährung oder ans Darmmikrobiom, aber da gibt es einen Zusammenhang, oder?
Ja, genau. Wir nennen das hier auch die sogenannte Darm-Haut-Achse, also eine Verbindung zwischen Haut und Darm. Und sehr viel läuft da tatsächlich über die Bakterien im Darm und die Bakterien auf der Haut.
Ja, das kannst du später noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber erstmal hast du mir was mitgebracht und ich riech schon auch hier im Studio ein bisschen.
Ja, was riechst du genau? Ist es lecker?
Ich glaube, wenn man reinkommt, riecht so ein bisschen. Es riecht so ein bisschen vergoren und ich glaube, das ist es auch, ne?
Ja, riecht schon ein bisschen ungewohnt, aber das ist frisches Sauerkraut. Das schmeckt super. Probier mal.
Haben wir hier so ein Schälchen, da ist es drin. Ja, riecht nach Sauerkraut, aber wirklich auch so ein bisschen scharf. Also nicht wie das, was man so kennt, was so im Topf ist.
Ja, das ist eben frisches Sauerkraut. Das kann man wunderbar zum Beispiel in Salate mischen. Und man kann das entweder kaufen, aber man kann natürlich auch selbst fermentieren. Also das im Wegglas gären lassen.
Ja, also schmeckt eigentlich wie Sauerkraut. Also ich habe jetzt gedacht, vielleicht schmeckt das irgendwie nochmal ganz, ganz anders. Aber wirklich frisch und wenn man Sauerkraut mag, total lecker. Wie ihr Gemüse fermentieren könnt und wieso das eben auch gesund ist, das erklären wir euch später nochmal ausführlich. Ich finde das richtig gut, weil ich da tatsächlich auch schon öfter drüber nachgedacht habe, das mal selber zu machen. Aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, da was falsch zu machen. Deshalb habe ich mich da noch nicht rangetraut. Aber erstmal zurück zu Dennis. Ihr hattet ihm eben auch fermentierte Lebensmittel empfohlen. Aber man muss sagen, die ganze Strategie war natürlich noch ein bisschen umfangreicher. Und deshalb gucken wir uns die jetzt mal an.
Die Ernährungsdocs Akte.
Ja, Dennis hatte vor allem im Gesicht Pickel, am Hals und am Rücken. Und er hat sie wie so dicke Geschwüre beschrieben. Und die waren auch ziemlich schmerzhaft. Was passiert da eigentlich bei Akne in der Haut?
Also bei Akne wird im Prinzip zu viel Talg und es wird zu viel Horn gebildet in den Zellen. Und dadurch verstopfen dann die Poren und dann können sich halt die Bakterien im Inneren der Haut leicht vermehren und Entzündungen auslösen, weil es halt sich nicht öffnen kann nach außen. Und dann entstehen eben auch, man kennt das ja, diese charakteristischen Eiterpickel, wo man merkt, unter der Haut sammelt sich da was, aber es kommt eben nicht raus. Und das ist ja auch genau das, was Dennis beschrieben hat, worunter er litt, weil das ja auch teilweise sehr, sehr schmerzhaft ist.
Genau. Und Dennis hatte eben die Akne schon mit Tabletten auch behandelt. Das hat auch geholfen, aber sobald er die Tabletten dann nicht mehr genommen hat, waren die Pickel eben auch wieder da. Und jetzt wollte er es nochmal mit professioneller Hilfe über die Ernährung versuchen. Er hat schon mal so eine Stoffwechselkur gemacht.
Ja, genau. In der Zeit hatte er eben auf Süßigkeiten, Kuchen und solches verzichtet, auf Brot, Nudeln und Reis. Und dann ging es seiner Haut tatsächlich auch deutlich besser. Aber er hat dann auf so vieles verzichtet, dass er das einfach auch nicht länger durchgehalten hat. Wer hält das denn schon länger durch? Und er hat dann letztlich die Ernährung wieder schleifen lassen und die Pickel kamen dann halt zurück. Und am Ende war Dennis halt auch total unsicher, welche Lebensmittel er nun wirklich meiden sollte, welche er essen kann. Und das erleben wir ja in der Praxis ja auch häufiger. Die Leute probieren einfach verschiedene Ernährungstipps aus und wissen am Ende einfach gar nicht mehr, was gut für sie ist und was nicht.
Aber da habt ihr dann für Klarheit gesorgt, genau. Erstmal über das Ernährungsprotokoll von Dennis. Da war einiges zu finden. Süßigkeiten, Weißmehlprodukte, Limonaden, Fastfood. Das sind ja jetzt alles Lebensmittel, die schon sehr in Verdacht stehen, Akne auch zu verschlechtern, ne?
Ja, richtig. Denn all diese Produkte, Zucker, Weißmehl, Fertigprodukte, die lassen den Blutzucker schnell ansteigen. Und dadurch haben wir ja wieder das Thema, dass Insulin ausgeschüttet wird. Und das Insulin baut nicht nur den Zucker ab, sondern es führt auch zu dem Anstieg von dem sogenannten IGF-1. Das ist ein Wachstumsfaktor, der eben in der Leber produziert wird. Und der hat Einfluss auf anabole Stoffwechselvorgänge. Also das heißt, der sorgt dafür, dass eben zum Beispiel mehr Talg produziert wird, mehr Hormon gebildet wird. Und das ist eben genau ein Grund für die Akne.
Genau, das hast du ja gerade erklärt. Zu viel Talg kann eben die Poren verstopfen. Das kann dann zu Entzündungen führen und letztendlich zu den Pickeln.
Ja, genau.
Aber auch Milch und Milchprodukte können ja so eine Rolle spielen.
Ja, die Milch, vor allen Dingen die Molke in der Milch, kann offensichtlich ein entscheidender Trigger sein. Deswegen empfehlen wir Aknepatienten, Milch und Milchprodukte zu reduzieren. Man muss aber einschränkend sagen, dass es Studien gibt, die untersucht haben, welche Milchprodukte nun wirklich den Einfluss machen. Und Joghurt und Käse scheinen da offensichtlich günstiger zu sein, während vor allen Dingen frische Milch offensichtlich das Problem ist und die Talgproduktion verstärkt. Und offensichtlich sind hier auch Fermentationsprozesse halt beim Joghurt zum Beispiel das, was hilfreich ist.
Ja, das würde ja auf jeden Fall Sinn ergeben. Also Milch grundsätzlich erstmal lieber weglassen oder zumindest reduzieren und bei Milchprodukten eben auch so ein bisschen vielleicht ausprobieren, ne, was da irgendwie schlecht für die Haut ist und was nicht.
Ja, genau. All diese Dinge sind ja oft auch sehr individuell. Also natürlich gibt es immer Studien, aber ob das für den einzelnen Menschen dann immer so eine Rolle spielt, muss man sicherlich im Einzelfall auch ausprobieren. Deutlicher sind die Effekte wahrscheinlich bei Schweinefleisch, Zucker und Weißmehl, weil das einfach generell Entzündungen fördert. Das haben wir ja schon oft gesehen und da gibt es eine ganz klare Empfehlung, da so wenig wie möglich und am besten gar nicht.
Ja, das mit dem Zucker, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, ne? Wenn man sich irgendwie so ein paar Tage oder vielleicht auch zum Beispiel im Dezember, wenn man sehr viel Plätzchen gegessen hat oder sowas, dass dann die Haut nicht mehr ganz so toll aussieht. Also ich kenne das auf jeden Fall. Und Dennis sollte eben auch nicht so oft am Tag essen. Also im Protokoll waren 4 bis 6 Mahlzeiten zu sehen. Das ist ja schon etwas, was ihr grundsätzlich nicht so gerne seht, was eher ungünstig ist. Wieso ist das auch bei Akne ein Problem?
Naja, da haben wir ja wieder das Thema, dass jede Mahlzeit, auch wenn sie noch so klein ist, also wenn man nur einen halben Butterkeks isst beispielsweise, wird Insulin ausgeschüttet, um eben diese Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Und dann wird jedes Mal wieder so ein Wachstumstrigger für die Talgproduktion ausgeschüttet und dadurch wird dann die Akne eben tatsächlich auch befördert.
Okay, ich fasse das jetzt mal kurz zusammen an dieser Stelle, denn es sollte eben keine Snacks zwischendurch mehr essen oder auch trinken. Ne? Kalorien oder Zucker, Insulinspiegelanstieg, das passiert ja durchaus auch durch gezuckerte Getränke zum Beispiel. Außerdem sollte er eben genau diesen Zucker, Weißmehl, Fertigprodukte, Schweinefleisch und Milch möglichst meiden. Und das waren jetzt mal so die Don'ts, nenne ich es mal. Kommen wir mal zu den Do's. Also was sollte er denn essen?
Ja, da kommen natürlich wieder mal die von uns allen immer geliebten Omega-3-Fettsäuren, weil die eben entzündungshemmend wirken.
Zum Beispiel in Leinöl, Nüssen, Samen, dem fetten Seefisch, ne, wie Lachs oder auch Sardinen oder eben dann in Algenöl.
Ja, und bei Dennis hat ja eine Blutuntersuchung gezeigt, dass der Omega-3-Spiegel sehr niedrig war und deswegen sollte er Omega-3-reiche Lebensmittel essen und zusätzlich täglich einen Esslöffel Algenöl. Darin sind etwa 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren enthalten und eine Studie hat gezeigt, dass genau diese Menge tatsächlich Akne lindern kann.
Genau, und dann hattest du eben ja noch die Darm-Haut-Achse erwähnt. Also die spielt bei Akne eben eine sehr wichtige Rolle.
Ja genau, und um die Haut zu verbessern, muss das Darmmikrobiom verbessert werden oder eben günstig beeinflusst werden. Denn das Darmmikrobiom ist eine ganz entscheidende Schaltstelle in unserem Körper für die unterschiedlichsten Stoffwechselprozesse. Und es werden eben auch entzündungshemmende Stoffe dort gebildet. Die Darmbarriere kann geschädigt werden, wenn das Mikrobiom schlecht ist, was wiederum auch Entzündungen fördert. Also insgesamt wollen wir ein gutes Darmmikrobiom, eine gute Darmbarriere. Dadurch können wir Entzündungen reduzieren. Also wir wissen einfach, dass eine einseitige Ernährung die Artenvielfalt des Darmmikrobioms verringert und deswegen die Darmbakterien einfach nicht so gute schützende Faktoren für den Stoffwechsel ausschütten, also auch nicht so gut antientzündlich wirken können. Das kann dann halt die Akne fördern.
Das heißt umgekehrt aber auch, wenn das Mikrobiom eben abwechslungsreiche Nahrung bekommt, dann gibt es eben auch eine größere Bakterienvielfalt, also verschiedene Darmbakterien. Und die stellen dann eben auch mehr entzündungshemmende Stoffwechselprodukte her. Und das kann dann die Akne auch wiederum verringern. Also wenn man das jetzt mal so ganz einfach zusammenfasst.
Genau, also wir sagen immer, vielfältige Ernährung macht ein vielfältiges Darmmikrobiom. Und wir können ergänzend hier eben auch noch mit Probiotika und Präbiotika arbeiten. Das haben wir auch in dem Podcast schon häufiger besprochen. Präbiotika sind ja ganz klassisch unsere Ballaststoffe, die vom Körper nicht verdaut werden. Also wir von unserem Dünndarm nicht aufgenommen werden. Deswegen unsere Darmbakterien im Dickdarm füttern. Dazu zählen natürlich die berühmten Leinsamen, Flohsamen, aber bei der normalen Ernährung auch Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte, Chicorée, also ganz, ganz viel. Probiotika sind, wenn man jetzt nicht gerade die Kapseln meint, in der Ernährung einfach die fermentierten Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi oder eben auch Kombucha. Das ist ein fermentierter Tee.
Ja, der Kombucha, der spielt ja später auch noch eine Rolle. Probiotika enthalten eben wirklich dann auch die guten Bakterien direkt, kann man so sagen. Und Dennis sollte eben zum Start in die Ernährungsstrategie erstmal nur Säfte trinken. Und zwar Gemüsesäfte, keine Obstsäfte, denn in Obstsäften ist wieder viel Zucker drin. Und diese Saftfastenkur kann man es ja, glaube ich, nennen. Das empfiehlt ihr Ernährungsdocs ja häufiger mal zum Starten, so eine Ernährungsumstellung, ne?
Ja, das ist im Grunde wie so ein Reset, also ein Neustart, ne? Einmal auf quasi runterfahren mit einer sozusagen radikalen Änderung der Ernährungsgewohnheiten. Und das machen wir eben häufig mit diesem Saftfasten. Das heißt, es gibt über den Tag nur Gemüsesäfte und abends noch eine warme Brühe.
Dennis hat dann seine Säfte für die Fastenkur selbst zubereitet, aber eben nicht so ganz korrekt.
Naja, eigentlich sollte er ja nur Gemüsesäfte trinken, aber er hat dann eben doch mal wieder Obst in die Säfte gegeben, weil das ja auch teilweise ein bisschen besser schmeckt. Aber das Obst ist eben zuckerhaltiger und das führt dann wieder zu dem berühmten Blutzuckeranstieg, den wir ja eben schon thematisiert haben. Und den sollte man beim Fasten auf jeden Fall meiden. Und das kann auch der Grund dafür gewesen sein, dass seine Haut am Anfang zunächst sogar mal schlechter wurde. Und hinzu kommt natürlich auch, dass beim Fasten vermehrt Stoffe über die Haut ausgeschieden werden können. Und das kann dann auch die Pickel am Anfang einmal fördern.
Ja, das ist ja mal, beim Fasten räumt ja der Körper immer so ein bisschen auf. Und klar, das kann natürlich dann auch der Grund gewesen sein. Danach sollte Dennis aber 4 Wochen Zucker fasten. Und damit waren jetzt vor allem zugesetzte Zucker gemeint. Also Kuchen, Bonbons und auch seine geliebten Franzbrötchen. Und das fiel ihm gar nicht so leicht.
Am Anfang habe ich durchgehalten. Und am Ende durch Druck, durch Stress auf der Arbeit, hat man doch mal zugegriffen, ja? Zu einem Schokoriegel oder sonst was.
Ja, und darauf hat Dennis Haut sofort reagiert. Jedes Mal, wenn er was Zuckerhaltiges gegessen oder getrunken hat, dann fing die Haut an zu jucken und zu blühen, so hat er das genannt.
Ja, und deswegen kam dann der Tipp, Bittertropfen zu nehmen. Und das kann eben diesen Heißhunger oder speziell diesen Süßhunger tatsächlich lindern. Wir empfehlen da immer, die Tropfen nach dem Essen auf der Zunge zergehen zu lassen, damit eben nach dem Essen nicht dieser quasi Nachtisch-Süßhunger kommt.
Ja, in dem Moment, wo er die Bittertropfen dann genutzt hat, da hat ihm das dann auch sehr geholfen. Aber der Heißhunger, der kam dann trotzdem irgendwann wieder. Und dann war eure Empfehlung, wenn schon naschen, dann lieber selber machen, zum Beispiel Zimtschnecken oder Schokomandeln.
Ja, und wenn man es eben selber macht, hat man es ja in der Hand, wie viel Zucker man zusetzt. Und dann kann man eben deutlich weniger Zucker zusetzen, als jetzt zum Beispiel die gekauften Varianten typischerweise haben. Die haben oft sehr, sehr viel Zucker.
Es ist auch schon eine Frage der Dosis, das muss man einfach auch hier nochmal an dieser Stelle sagen. Wer jetzt gerade übrigens Heißhunger bekommen hat, die Rezepte für die gesünderen Zimtschnecken oder Schokomandeln, die findet ihr in den Shownotes. Und nachdem Dennis am Anfang gut durchgestartet ist, kamen dann auch Phasen, in denen er sich schlechter ernährt hat. Bei ihm ist das immer ganz krass an irgendwie Stress auf der Arbeit oder so geknüpft. Seine Haut hat darauf immer dann schnell reagiert. Wenn er die Ernährungstipps umgesetzt hat, war sein Hautbild besser. Und wenn er sie nicht umgesetzt hat, war es eben nicht so gut. Und nach 5 Monaten ist er zum Abschlusscheck gekommen.
Klar, jetzt ist mein Hautbild gerade nicht so gut. Aber ich weiß, woran es liegt. Es liegt ja halt an mir selbst und an dem, was ich zu mir nehme.
Ja, das ist ja irgendwie ein ganz klassischer Fall. Also Stress ist natürlich nicht vermeidbar. Und da muss einfach jeder einen Weg finden, wie er damit umgeht. Und ein Vorschlag für Dennis war zum Beispiel, statt nach den Süßigkeiten zu greifen, vielleicht regelmäßig zu meditieren, um gar nicht erst in diese Stressspirale zu geraten. Bei manchen hilft auch Sport, das ist ja ohnehin auch gut für den Stoffwechsel. Einfach mal eine Runde spazieren gehen, um den Kopf frei zu bekommen. Also eben Alternativen zum Süßigkeitenessen, um den Stress abzubauen. Am Ende wusste Dennis aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was er beachten musste, wenn er seine Akne in den Griff kriegen möchte. Das heißt, er hat diese Selbstwirksamkeit zurückbekommen. Er wusste genau, wenn er sich richtig ernährt, dann ist die Akne weg. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Auf jeden Fall. Ich wollte natürlich wissen, wie es jetzt so ist. Er war ja 2023 bei euch auf dem Praxisboot und bei euch in der Ernährungstherapie. Und ich habe jetzt mal mit ihm gesprochen und gefragt, wie es aktuell so läuft.
Es gab gute Phasen, es gab schlechte Phasen. Jetzt gerade, obwohl ich Stress habe, habe ich wieder angefangen, in eine gute Phase mich reinzuarbeiten. Das muss man wirklich so sagen. Das ist nicht so von heute auf morgen gemacht. Ich merke das natürlich auch gleich immer an der Haut. Also, und das ist zurzeit, ich habe kein Bartjucken mehr. Der Rücken wird besser. Ich habe immer mal wieder noch mal irgendwo was, aber halt nicht viel. Ich esse jetzt morgens mein Müsli, mittags kochen wir immer was vor, ja, und das nehme ich dann mit zur Arbeit so. Und dann geht das und abends sind auch noch eine Kleinigkeit. Oder oftmals abends, auch wenn ich wirklich, jetzt merke ich das gerade, dass sich mein Magen auch so dran gewöhnt hat, dass ich gar nicht so einen großen Hunger mehr verspüre. Ja. Ich brauche manchmal abends gar nichts mehr zu essen.
Ja, und da geht es sogar dann oft, also er versucht es jeden Tag noch in die Eistonne. Oh. Also ja, wirklich sehr gesundheitsbewusst und ich fand das eigentlich ganz gut. Also genau das, was du beschrieben hast, ne, mit der Selbstwirksamkeit.
Tolle Entwicklung, finde ich, und er ist auch selber sozusagen noch dabei, sich neu zu erfinden so ein bisschen und Wege zu finden. Und ich glaube, wenn man einmal gemerkt hat, dass das eigene Leben, also der eigene Lebensstil, das verändern kann, dann ist man auch viel motivierter, daran zu gehen.
Mhm. Ja, den Eindruck hatte ich bei ihm auch. Ein wichtiger Tipp für Dennis waren ja eben die Probiotika in Form eben von fermentierten Lebensmitteln. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Fermentieren gehört ja zu den ältesten Techniken, Lebensmittel haltbar zu machen. Und in den letzten Jahren ist das wieder so ein bisschen hochgekocht. Ist, ja, man könnte sagen, fast schon so ein Trend. Also auf Social Media sieht man das auch immer mehr, wie Leute Lebensmittel eben selber fermentieren. Aber wie das eigentlich genau geht und was sich dafür eignet, das besprechen wir jetzt mal genauer. Fangen wir mal mit dem frischen Sauerkraut an. Ist das aufwendig, das selbst zu machen?
Nicht aufwendig, aber man braucht halt tatsächlich etwas Geduld, bis es fertig fermentiert ist. Also man kauft Weißkohl, schneidet den in feine Streifen. Und dann wird er noch gehobelt, dass er halt so richtig klein ist, also eine typische Sauerkrautgröße. Und dann wird das Ganze mit Salz vermengt. Denn Salz ist die wichtigste Zutat beim Fermentieren. Es entzieht dem Gemüse das Wasser und bringt dann die Milchsäuregärung in Gang. Also wenn der Kohl dann schön vermengt ist mit dem Salz, wird er mit einem Stampfer noch gepresst, damit dann noch die Flüssigkeit wirklich rausgepresst wird. Und dann kann man natürlich, wenn man möchte, noch Gewürze ergänzen, zum Beispiel Kümmel, Nelken oder Wacholderbeeren, je nach Geschmack. Und dann wird letztendlich der Kohl mit dieser Flüssigkeit zusammen in Gläser abgefüllt und für mindestens 5 bis 7 Tage fermentiert.
Dann bei Raumtemperatur, nehme ich an.
Ja.
Mhm. Und was passiert dann da genau?
Also auf dem Kohl sitzen Milchsäurebakterien und die fressen dann den Zucker und die Stärke im Kohl und verstoffwechseln sie zu Milchsäure. Dadurch sinkt der pH-Wert des Krauts und es wird sauer. Und das ist eben ein guter Schutz vor Bakterien, vor Keimen, denn die mögen häufig keinen sauren pH-Wert. Und dadurch wird das Kraut eben einfach länger haltbar. Und das Besondere dabei ist, dass auch gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamin A, C und B-Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Natrium und Phosphor erhalten bleiben.
Und für alle, die jetzt nicht so viel Zeit haben, man kann ja Sauerkraut auch kaufen.
Ja, genau. Sauerkraut kann man natürlich kaufen, aber wenn man das gute Sauerkraut haben möchte, sollte man darauf achten, dass da frisches Sauerkraut draufsteht, denn sonst ist es pasteurisiert und dann ist es stark erhitzt worden und viele gute Nährstoffe sind da nicht mehr so enthalten. Nur das frische, unpasteurisierte Sauerkraut enthält die lebenden Probiotika, also die Milchsäurebakterien. Und das gekochte, pasteurisierte Sauerkraut verliert eben viele von den gesundheitsfördernden Bakterien, aber eben auch Vitamine, Vitamin C beispielsweise, das geht ja beim Erhitzen auch verloren. Also am besten rohes, nicht erhitztes Sauerkraut und das steht eben im Kühlregal. Alternativ steht da übrigens auch Kimchi, das ist die koreanische Variante mit Chinakohl, gewürzt wie Chili und Knoblauch und Ingwer. Und das ist auch total lecker.
So ein bisschen scharf auch. Für mich geht das dann nur in dieser sehr milden Variante, weil ich scharf nicht so ganz gut ab kann. Ist schon speziell, aber ich finde es auch ganz interessant. Also was für Gemüsesorten eignen sich denn noch zum Fermentieren?
Besonders gut geeignet sich Gemüse, das nicht zu weich ist. Also neben Kohl ist das zum Beispiel Wurzelgemüse, rote Beete, Kürbis, Zwiebeln, Rettich oder Paprika.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, beim Fermentieren bleiben eben Vitamine und Mineralstoffe auch erhalten. Warum sind fermentierte Lebensmittel denn noch gesund?
Naja, durch diese Fermentation haben die Mikroorganismen die Nahrung schon so ein bisschen vorverdaut. Das heißt, die Enzyme sind schon am Werk gewesen und haben die Nährstoffe so ein bisschen aufgespalten. Das führt dazu, dass zum Beispiel Proteine oder auch Mineralien wie Eisen, Zink und Kalium vom Körper dann besser aufgenommen werden können.
Ist ja richtig gut. Und ich habe auch noch gelesen, dass fermentierte Lebensmittel eben das Darmmikrobiom und damit auch das Immunsystem stärken können.
Genau, weil sie eben sozusagen ein natürliches Probiotikum sind. Und das ist tatsächlich auch in einer kleinen Studie an der Stanford University gezeigt worden, dass eben fermentierte Lebensmittel für eine erhöhte Vielfalt des Darmmikrobioms sorgen, was wir eben schon hatten. Das ist eben ein gesundes Darmmikrobiom, ist vielfältig. Und es konnte eben gezeigt werden, dass das regelmäßige Essen fermentierter Lebensmittel die Immunantwort des Körpers verbessert, Entzündungsbotenstoffe im Blut senken und zum Beispiel das Interleukin 6, das haben wir ja als wichtigen Entzündungsfaktor bei rheumatoider Arthritis, also beim klassischen Rheuma oder auch beim Typ-2-Diabetes, dass das eben gesenkt werden kann durch die fermentierten Produkte. Eine andere Studie hat noch gezeigt, dass fermentierte Milchprodukte das Risiko einer Darmkrebserkrankung senken können. Also insgesamt sind das einfach wirklich super Lebensmittel. Wie sagen wir immer schön, Superfood. Mm. Und es scheinen auch tatsächlich ganz bestimmte Bakterien im Darm von diesen fermentierten Lebensmitteln zu profitieren. Und zwar die, die Butyrat herstellen. Das ist ja diese Buttersäure, die auch aus Ballaststoffen produziert wird. Und die kann eben entzündungshemmend wirken.
Das heißt, sind so alles eigentlich die Punkte, weshalb ihr das auch gerne empfehlt, ne?
Ja, wir empfehlen tatsächlich am besten täglich fermentierte Lebensmittel zu essen.
Huiuiui, ob ich das schaffe, ich weiß es nicht genau. Muss ich mal mehr drauf achten. Und man muss aber sagen, davon gibt es ja eine große Vielfalt. Also neben Sauerkraut, Kimchi, Joghurt, Käse, Kefir, ne, das haben wir heute alle schon mal so besprochen, gehört ja auch Sauerteig dazu oder Sojasauce und auch Oliven. Und an Oliven habe ich jetzt ehrlich gesagt erstmal gar nicht gedacht, wenn es um fermentierte Lebensmittel geht.
Ja, also frische Oliven sind sehr bitter, weil sie einen natürlichen Bitterstoff enthalten. Und durch Fermentation wird dieser Bitterstoff abgebaut und die Oliven werden genießbar. Und ein wichtiger Tipp, einige Oliven werden nur mit Natronlauge behandelt, um den Bitterstoff schnell zu entfernen. Die werden sozusagen nur in Salzlake konserviert, aber nicht fermentiert und das ist natürlich dann weniger gesund. Wer fermentierte Oliven haben möchte, sollte auf die Begriffe natürlich gereift oder fermentiert achten. Das steht auf der Packung dann oft drauf.
Ja, finde ich auch nochmal eine sehr wichtige Info. Ist ja genau wie diese Schwarzfärbung der Oliven, ne? Das ist eigentlich so richtig... Schwarze Oliven gibt es ja gar nicht, die sind dann eher so was dunkler, ne? Wenn die natürlich eben diese schwarze Olive haben.
Genau, genau.
Diese Schwarzfärbung.
Schmeckt
haben.
Auch viel besser, ehrlich gesagt. Also die natürlich gereiften schmecken viel besser als die künstlich bearbeiteten. Mhm. Ja, und dann gibt es hier auch noch Miso-Paste. Die gehört auch zu den fermentierten Lebensmitteln. Hast du das schon mal benutzt? Kennst du das?
Also gehört habe ich davon, benutzt habe ich es noch nicht.
Also Miso ist eine traditionelle japanische Paste, die durch Fermentation von Sojabohnen, Salz und Schimmelpilzen hergestellt wird. Und die ist bekannt für ihren herzhaften Umami-Geschmack und wird tatsächlich in vielen Gerichten, also in der japanischen Küche, wie beispielsweise Miso-Suppe, aber auch Marinaden und Soßen verwendet.
Ja, das macht mir jetzt alles irgendwie schon so ein bisschen Lust auf was zu essen. Und wo wir jetzt gerade bei den exotischen Zutaten auch schon mal sind, lass uns doch mal jetzt diesen Kombucha-Smoothie machen.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, also dieser Smoothie ist wunderbar fix gemacht. Hier sind die Zutaten.
Was haben wir denn hier? Blattspinat schon mal.
Genau, Blattspinat enthält viele Nährstoffe, Vitamin C, Folsäure, Eisen, Magnesium oder Kalium.
Und dann gibt es einiges auch an Obst.
Genau, wir haben Orange dabei, Zitrone und Kiwi. Mhm. Das sind alles drei Früchte, die sehr reich an Vitamin C sind. Und Kiwi kann außerdem wunderbar gegen Verstopfung helfen.
Und Avocado habe ich hier noch.
Genau, da haben wir die gute Omega-3-Quelle, die ja absolut antientzündlich wirkt.
Minze.
Minze ist gut für die Verdauung, hilft auch bei Bauchkrämpfen.
So, und dann ist hier eine Flasche Kombucha.
Ja, magst du den mal pur probieren?
Aber sag mir erstmal, was das ist.
Das ist ein fermentierter Tee. Das ist ein Tee, dem wurde ein spezielles Hefe- und Bakteriengemisch zugesetzt. Und dadurch ist es eben ein fermentierter Tee. Man muss aber aufpassen, dass die Kombucha-Varianten, die man kauft, oft auch stark gezuckert sind und insofern da auch viel Zucker enthalten. Aber durch die Gärung von dem Zucker entsteht so ein bisschen so ein leichter kohlensäureartiger Geschmack und auch ein bisschen Alkohol tatsächlich.
Ui, na gut. Aber es steht jetzt hier nicht drauf, dass da Alkohol drin ist. Also es wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig sein.
Das sind geringe Mengen.
Ja, ja. Also hier steht auch Zucker drauf, aber durch die Fermentation ist er dann nicht mehr so schlimm.
Genau, der wird abgebaut, ja. Aber ein bisschen Blass bleibt meistens noch zurück. Aber durch den süßen Geschmack ist das eben auch ein sehr beliebtes Getränk tatsächlich. Und wie gesagt, man hat diesen leichten Sprudelgeschmack so ein bisschen, ne?
Das steht auch hier drauf. Ja, ich würde mal sagen, probieren wir das doch mal. Hier so einen kleinen Schluck.
Prost.
Prost.
Ich finde das sehr lecker, aber ich bin auch ein totaler Teetrinker, deswegen.
Ja, genau, also man schmeckt so ein bisschen ein bisschen Tee, ein bisschen Kräuter. Da sind auch einige Kräuter drin, ganz, ganz viele sogar, wenn man da mal hinten drauf guckt. Ein bisschen süß, Kohlensäure. Und man schmeckt auch, wenn man genau drauf achtet, so ein bisschen was Vergorenes, aber nicht
extrem,
unangenehm irgendwie.
Und also, je nach Kombucha-Herstellung sind halt auch unterschiedliche Kräuter und Geschmacksrichtungen drin. Ne? Deswegen, also da gibt es ja viele verschiedene Sorten und da kann man auch ein bisschen gucken, was einem dann persönlich am besten schmeckt.
Mhm. So, und damit machen wir jetzt einen Smoothie.
Ja.
Dann hole ich mal den Mixer rüber. Genau, wie machen wir das denn jetzt? Alles schneiden
also
rein?
Also auf jeden Fall muss der Kern aus der Avocado raus, besser.
Kommt die ganze Avocado da rein? Eine kleine Avocado. Dann machen wir das wohl. So.
Kiwi?
Genau, Avocado und Orange sind drin. Kiwi.
Ich habe jetzt eine Orange drin, ich weiß nicht, ist noch eine zweite.
Sind zwei rein.
Und dann haben wir noch den Spinat hier.
Genau, 500 Gramm Blattspinat. Und eine Scheibe Zitrone. Ich kann den Spinat schon mal reinwerfen.
So, Kiwi ist drin.
Dann sollen wir noch eine Scheibe Zitrone, wo du gerade am Schnibbeln bist.
Ja, mache ich genau.
Ja. So, passt doch wunderbar. So. Jetzt kommen da noch 300 Milliliter Kombucha rein. Brauchen ja auch ein bisschen Flüssigkeit. Dann gib ihm.
Guck mal, das schäumt schon richtig schön.
Ist fast so ein bisschen, als würde man da Bier reinkippen. Ne? Also sieht
ja
zumindest so aus.
Das ist ja im Grunde auch eine Gärung.
Ja.
Ne? Wir wollen ja nicht unbedingt Werbung für Bier machen, aber das ist natürlich auch fermentiert.
Also das sieht doch ganz gut aus.
Das sieht super aus.
Knallgrün. Ich habe jetzt richtig Lust, das zu probieren.
Ja,
du auch?
Total lecker, auf jeden Fall.
Komm. Prost.
Total lecker.
Ich finde, man schmeckt auch alles raus.
Absolut. Die Avocado und die Minze, eine tolle Kombination.
Auch den Spinat, aber nicht irgendwie, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als würde ich Rahmspinat essen, sondern wirklich so einen frischen,
richtig,
leckeren Smoothie.
Richtig lecker, ja.
Mhm. Richtig gut. Also es ist ja wirklich auch schnell gemacht.
Mhm.
Aber jetzt sag mir doch bitte nochmal, wie wird denn dieser Kombucha jetzt ganz genau hergestellt?
Also die Basis ist ja, hatten wir schon angesprochen, Tee, und zwar schwarzer oder grüner Tee. Und dann kommt da ein Teepilz dazu, oder da wird auch Kombucha-Pilz genannt, und eben Zucker. Dieser Pilz, das ist so eine wabbelige Masse und die steckt voller Bakterien und Hefekulturen, die eben auch Vitamine und Mineralstoffe bilden können. Und dieser Kombucha-Pilz wird in dem gesüßten Tee dazugegeben und dann 7 bis 10 Tage stehen gelassen. Noch schneller geht es mit Wasserkefi. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, von Silja tatsächlich, aber ich habe es noch nie probiert.
Also dafür brauchst du Wasserkefir-Kristalle und du gibst in einen Wasserkrug Trockenfrüchte und Zucker für die Gärung, etwas Zitronensaft für die Säure und dann die Wasserkefir-Kristalle. Und das Ganze wird dann 2 bis 3 Tage gären gelassen. Während der Fermentation wird der Zucker dann abgebaut und es entsteht ein leicht sprudelndes Getränk mit wenig Zucker. Das ist eben das Tolle, dieses Fermentieren macht oft eben dieses leicht Sprudelige, was ja viele beim Getränk so gerne mögen.
Ja, ist dann richtig wie so eine gesunde Limo, kann man auf jeden Fall sagen. Ne?
Ja.
Ja,
und total lecker und selbst gemacht.
Genau, also eine gesunde Alternative zu Softdrinks. Vielen, vielen Dank, Viola, für die vielen spannenden Infos, die ich gerne für mich alle nochmal mitnehme. Und auch diese neuen Rezeptideen mit dem Fermentieren, ja, könnte ich mir vorstellen, mal auszuprobieren.
Ja, viel Spaß dabei.
Danke. Das Rezept für den grünen Kombucha-Smoothie, das gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Und ich schreibe mir nochmal hinter die Ohren, mehr Fermentiertes zu essen oder zu trinken. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich ganz wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Katja Gundlach und ich bin Julia Demann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Fertig. fertiges Essen nach Hause liefern lassen? Easy. Egal ob vegan, proteinreich oder glutenfrei, die Gerichte, die kommen dann wahlweise tiefgekühlt oder im Glas per Post nach Hause, einfach aufwärmen und sofort auf den Teller. Und das Ganze gibt's sogar im Abo. Die Fertiggerichte sehen dann zwar aus wie selbst gekocht und sollen auch genauso gesund sein, aber was steckt da wirklich drin und können sie eine gesunde Ernährung unterstützen? Das haben sich meine KollegInnen von Bei Better näher angeguckt. Die ganze Folge findet ihr auf dem YouTube-Kanal von ARD Marktcheck und den zugehörigen Link natürlich wie immer in unseren Shownotes.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.